Hallo oder Sabaidi, wie ich gerade gelernt habe. Ich bin Almut und werde euch die kommende Stunde durch die Plattform führen. Wir haben heute kein ganz alltägliches Thema. Es handelt sich nicht um einen Verein, sondern um eine Reise, die unternommen wurde. Südostasien, Birma, Thailand, Kambodscha, Vietnam und Laos. Das sind 5 Länder, die schon länger, zum Teil schon länger und zum Teil noch nicht so lange Ziel von erholungssuchenden Strandurlaubern und oder Abenteurern sind. Unser Radio Free FM Redakteur Fabiano war für knapp 4 Wochen in Thailand und Laos unterwegs, hat dort Urlaub gemacht, aber sicherlich den Journalisten in sich nie ganz zu Hause gelassen. Wir nutzen die kommende Stunde, um einen Blick auf das Land, die Leute und die Besucher zu werfen. Hallo Fabiano.
Ja, einen wunderschönen guten Nachmittag, Almut, grüß dich.
Du bist jetzt schon eine Weile lang, ein paar Tage wieder da. Wie war denn das Eingewöhnen hinterher wieder, arbeitstechnisch und auch privat?
Es war gar nicht so einfach, ich bin dann nach wirklich knapp 4 Wochen wieder angekommen in Frankfurt, bin am Flughafen rausgestolpert und dachte mir erstmal so, verdammt ist das kalt hier, kann man das nicht ein bisschen wärmer machen? Wir hatten da zuvor natürlich irgendwo sowas, sehr angenehme Temperaturen auf jeden Fall. Und bin dann die ersten Tage hier so ein bisschen rumgesessen, da doch der Lebensstil dort ein anderer ist. Und ich dachte mir so, die Busse fahren pünktlich, die Züge fahren pünktlich, es ist alles so hektisch, es ist alles so laut irgendwie und war da schon so eine Weile etwas irritiert und habe mich dann aber mit der Zeit doch wieder dran gewöhnt. Aber ich glaube, wie das halt so ist bei so Fernreisen, man ist dann erstmal irgendwie eine Weile noch ein bisschen verplant und muss sich da erst wieder reinfinden.
Du warst von Ende März bis Ende April unterwegs, das waren knapp 4 Wochen. Wie kann man sich denn das Klima dort vorstellen?
Ja, warm. Also ich muss tatsächlich sagen, ich hatte es ein bisschen unterschätzt. Ich habe mich da im Vorfeld natürlich versucht, ein bisschen zu informieren. Ende April ist schon so beinahe der Anfang der Regenzeit. Also die Wettervorhersagen für die Wochen danach waren dann immer so 25 bis 35 Grad, jeden Tag Regen und Sonnenschein, jeden Tag Gewitter. Das haben wir noch nicht miterlebt, sondern wir haben wirklich so die letzten heißen Tage miterlebt, von dem auch dann die Thai als auch die Laoten sagten, es ist ganz schön warm hier, es ist nicht so üblich. Wir hatten dann irgendwo so zwischen 30 bis maximal so 40 Grad. Also man ist dann doch eher irgendwie früh morgens beziehungsweise eher spät abends dann unterwegs gewesen. Hat leider nur gelegentlich geregnet. Das war dann doch immer sehr erfrischend, so einen tropischen, ich weiß gar nicht, ob das heißt Monsunregen. Auf jeden Fall so richtig einen tropischen Regen, so alles, was ging irgendwie. Wurde auf einmal dunkel und dann hat es angefangen zu regnen und zu schütten und dann war wieder die Luft atmenbar für die nächsten Stunden.
Du hast gesagt, dass es dein erster Aufenthalt im asiatischen Raum war. Welche Erwartungshaltung du hattest, als du hingeflogen bist, das möchte ich gleich von dir erfahren. Jetzt hören wir aber erstmal ein wenig Musik.
Oh ja, Musik. Musik habe ich mitgebracht. Das ist allerdings Musik, die nicht aus Laos oder Thailand ist, denn da hatte ich irgendwie so ein bisschen als Musikfan ein paar Probleme. Da waren teilweise sehr schräge Sachen dabei. Ich könnte jetzt irgendwie von laotischen Bergbauern erzählen, die dann, Kautschukbauern, die dann ihre Lieder trällern. Alles sehr, sehr schnulzig und so. Ich glaube, die Musikkultur ist da nicht so ausgeprägt. Ich habe jetzt einfach nochmal so ein bisschen auf meinem iPhone gestöbert und mal geguckt, was für Sound hatte ich denn so gespielt, beziehungsweise viel gehört im Urlaub dort. Und das war ein Album, beziehungsweise eine Band aus Neuseeland, nennt sich Shogun Orchestra. Die machen so ein bisschen Reggae, so ein bisschen aber asiatisch beeinflusste Lieder. Und nennt sich Shogun Orchestra mit dem Titel Santo San.
Ihr hört Radio Free FM und ich bin gerade in der Plattform. Im Gespräch mit Fabiano, der das erste Mal in Richtung Südostasien aufgebrochen ist, dorthin geflogen ist und sich als Reiseziel das Binnenland Laos ausgesucht hat. Warum denn genau das Land, Fabiano? Wolltest du nicht ans Meer? Weil Thailand gilt ja sonst immer so als Asien für Einsteiger.
Ach du, Almut, Meer ist immer gut. Meer ist grundsätzlich immer unterstützenswert, wenn man sich wirklich mal 4 Wochen lang erholen will. Aber ich glaube, 4 Wochen lang Meer wäre mir jetzt persönlich ein bisschen langweilig. Warum habe ich mich gerade für dieses Land entschieden? Nun, ich war mit meinem Reisegefährten Jakob unterwegs. dem habe ich schon einige Reisen gemacht und wir beide haben uns immer so ein bisschen Ziel gesetzt. Wir nehmen so zwei Pole. Der eine sagt das und der andere sagt das und dann gibt sich ein Ziel und eine Art des Reisens irgendwo in der Mitte. Er wollte auf jeden Fall nach Südostasien, damit hat er das Grobe schon mal abgesteckt und er wollte auch ans Meer. Hat er gemacht, er ist eine Woche vorher runtergeflogen und dann habe ich mir die Karte mal angeschaut und dachte mir so, ach, Thailand, das ist ja eigentlich schon so, was man so hört, so schon ziemlich touristisch erschlossen und ja, dann suche ich halt mal auf der Karte, was es da sonst noch so gibt. Vietnam waren Freunde von mir auch schon, Kambodscha waren sie auch schon, Birma, weiß ich jetzt nicht so genau, ist ja jetzt momentan noch im politischen Umbruch. Im Nachhinein hat sich rausgestellt, am liebsten wäre ich nach Birma gefahren, weil dort noch momentan am meisten passiert. Aber dann bin ich auf Laos gekommen. Laos einfach, weil es ist ein Land, das nicht am Meer liegt und ich habe mir vorgestellt, dass es da dann relativ wenig Tourismus gibt und dass es nicht so riesen Bettenburgen gibt und alles ein bisschen einfacher ist. Was dann so ein bisschen zum Teil auch gestimmt hat.
Das waren also deine Erwartungen, dass es weniger touristisch ist als Thailand zum Beispiel?
Ja, definitiv habe ich mir zumindest so vorgestellt. Also ich habe ein Land erwartet, das nicht ganz so weit entwickelt ist, das im Anfangsstadium vom Tourismus ist, sodass man dort noch mehr von dem ursprünglichen Land mitbekommt, sodass man dort nicht von touristischen Angeboten erschlagen wird, dass dort man eher noch in den Kontakt kommt mit Leuten. Ich meine, ich arbeite journalistisch, da ist natürlich immer interessant, sich nicht nur eben an den Strand zu legen oder irgendwie in Hotelanlage und der einzige Kontakt ist dann irgendwie das Bestellen von neuen Getränken und dann rumzuliegen. Das war definitiv nicht mein Ziel, sondern ich wollte dort schon ein bisschen was erleben und meine Erwartung war eben, ja, dass ich dort tatsächlich so ein bisschen 4 Wochen lang in ein Land eintauchen kann, weil einfach dort nicht ganz so viel los ist wie in anderen Ländern.
Und hast du dich als guter Journalist auch vorher ordentlich über das Land informiert?
Ja, wie dem auch sei, ich habe mich versucht zu informieren. Also ich wusste dann so die einzelnen Städte, ich wusste ungefähr, wo was liegt. Ich habe mich auch so ein bisschen natürlich über die Mentalität informiert, ich habe mich so ein bisschen informiert, was man dort machen kann. Ich hätte mich ein bisschen informieren sollen über die Ausmaße des Tourismus dort. Das Land ist seit 15 Jahren für den Tourismus geöffnet und seitdem dann doch touristisch, ich würde sagen, gut erschlossen worden. Das inzwischen auf jeden Fall. Also man hat ja überall Bettenburgen in den größeren touristischen Zielen. Man hat überall irgendwie touristische Angebote. Englisch ist zwar immer nur rudimentär vorhanden, aber um irgendwie ein Sandwich zu bestellen und das nächste Bier Lao, dafür reicht's dann doch immer.
Das heißt, die Erwartungen wurden nicht erfüllt. Zumindest in der Hinsicht.
Ich war etwas überrascht, als ich dort dann hinkam. Laos ist inzwischen tatsächlich ein Ziel für Rucksacktouristen, vor allem eben aus der Südostasien-Region beziehungsweise auch Australien, waren sehr, sehr viele Australier dort unterwegs. Die nehmen sich da wohl immer irgendwie gleich mal 10 Monate frei oder 5 Monate oder so und machen mal komplett Southeast Asia. Und dementsprechend waren dort auch viele, so war auch dann das Angebot, es gab überall irgendwelche Guesthouses, dort konnte man dann irgendwie für 2, 3, 4 Euro pro Nacht irgendwie entweder im Dormitory oder im Zweibettzimmer oder sowas übernachten. Einfachste Ausstattung, aber im Prinzip hat's gereicht. Und überall eben auch irgendwie Restaurants. Du hattest auch in den kleinsten Dörfern, in dem normalerweise nichts wäre, wirklich gar nichts, hattest du irgendeine Karaoke-Bar und ein Restaurant mit einem English Menu, sodass du dort auf jeden Fall immer irgendwie essen konntest. Und wenn es nur Fried Rice with Vegetables war oder sowas für 1, 2 Euro. Aber das gab's überall. Also man hat dort überall gesehen, sie stellen sich auf Touristen ein, beziehungsweise sind auf Touristen eingestellt. Denn die wurden eigentlich nicht von irgendwelchen Einheimischen benutzt. Die sind dort nicht in dem Maße mobil, beziehungsweise besuchen, wenn dann Verwandte oder so, als dass sie irgendwie auf Geschäftsreise da ständig irgendwelche Guesthouses benutzen müssten.
Hast du eine Zahl von Touristen in Laos?
Oh, das suche ich gerne nochmal raus. Ich kann das dir jetzt nicht auf Anhieb verraten, aber ich werde das nochmal versuchen, gleich rauszufinden. Es ist auf jeden Fall in jedem Jahr deutlich mehr als im Vorjahr, da Laos inzwischen, dem bin ich auch so ein bisschen aufgesessen, den Ruf hat, dass es noch so ursprünglich ist und dass man dort sehr, sehr viel Ökotourismus betreiben kann. Also man hat überall irgendwelche Eco-Lodges und so weiter. Wobei man sagen muss, wenn man nicht in den touristischen Zentren war, in den Städten, in Anführungszeichen, so groß waren die auch nicht, dann war relativ schnell, wie heißt es so schön, Ende Gelände, was man da tatsächlich sagen kann, weil Straßen, Infrastruktur sehr, sehr schlecht ausgebaut war, nur sehr begrenzt und auch Sprache dann auf einmal, Englisch ging dann gar nicht, man konnte sich mit ein paar Älteren noch mit Französisch verständigen. Ja, also zum Teil wurden meine Erwartungen gefüllt, teilweise auch überhaupt nicht.
Da werden wir sicherlich im Laufe der Sendung noch mehr drüber sprechen können. Dann lass uns doch gleich mal überhaupt einen allgemeinen Blick auf Laos werfen. Wo liegt das Land überhaupt, solche Dinge? Dann hören wir vorher noch ein wenig Musik.
Ja, Musik. Musik machen wir auf jeden Fall. Passt sogar ein Titel, den ich da auch sehr gern gehört habe. Das meiste ist aus dem FreeFM-Tagesprogramm. Timid Tiger, The Sun Goes Down, The Streets Are Black. Und das stimmt tatsächlientier in Laos. Ich habe in Vientiane, in der Hauptstadt, im Buch mal geblättert. Da war es tatsächlich so, dass 95... in 90% der Provinzen gerade mal 10% der Haushalte Strom hatten. Inzwischen ist es andersrum. In 90% der Provinzen haben nur noch 10% kein Strom.
Ah ja.
Also das Verhältnis hat sich rumgedreht. Also inzwischen gibt es eigentlich überall Strom, selbst in jedem kleinen Kaff. Es ist nicht mehr so, wie andere Leute erzählt haben, Bekannte von mir war 2006 dort, da hat es dann für 2-3 Stunden Strom. Inzwischen gibt es da immer überall Strom, außer er fällt mal aus oder du bist wirklich in irgendwelchen Bergdörfern. Aber hier passt der Titel trotzdem, The Sun Goes Down, The Streets Are Black.
Ihr hört die Plattform, ich bin Almut und zu Gast bei mir ist heute Fabiano. Fabiano ist ein FreeFM-Redakteur und häufiger mal im Tagesprogramm zu hören. Und er hat eine Reise unternommen von März bis April, war das, oder?
März bis April, genau. Ende März bin ich geflogen, ich weiß das Datum gar nicht mehr genau. Ich glaube, 26. März bin ich in München losgeflogen, über Doha nach Bangkok und zurück irgendwie am, ich glaube, 19. bin ich zurückgeflogen, also so knapp 3,5 Wochen.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, wo liegt denn das Land ungefähr? Wie kommt man da hin? Ich könnte jetzt nur sagen, wenn ich vor der Landkarte stehe, rechts.
Ja, so ungefähr. Also ich meine, Thailand, das ist ja für die meisten Leute inzwischen Begriff, Südostasien, das Traumziel für viele. Laos ist bisher auch inzwischen für mehr Leute, für Rucksacktouristen da immer wieder interessant. Wie kommt man dorthin? Es ist gar nicht so einfach, weil Laos hat zwar einen Flughafen, aber die Flugverbindungen, es gibt keine richtigen internationalen Flugverbindungen. Du kannst nicht von Frankfurt direkt nach Laos fliegen oder auch mit Umsteigen nicht direkt nach Laos.
Es ist tatsächlich so erschlossen ist es dann doch noch nicht.
Nee, also infrastrukturtechnisch kann man das Land eigentlich ziemlich in die Tonne treten. Also das muss man ehrlich so sagen. Sie machen zwar momentan extrem viel und sie entwickeln sich auch sehr, sehr stark. Aber wenn man Thailand, über das Land reisen die meisten Leute ein, vergleicht mit Laos, ist das einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also ich habe gerade hier eine Zahl gelesen, die stimmt zwar garantiert nicht mehr, aber da stand drin, dass weniger als ein Viertel der Straßen überhaupt asphaltiert ist. Und es ist auch extrem wenig los dort. Und man kann dorthin fliegen, man kann auch im Land fliegen, aber es sind dann so ganz kleine Propellermaschinen, die dann von Flughafen zu Flughafen fliegen. Und die sind verhältnismäßig extrem teuer. Geht natürlich schnell, weil Busse sind dann so mit 60 km/h die komplette Nacht unterwegs und man kann hoffen, dass man dann nicht irgendwie bei der offenen Tür rausfällt, wenn der mal wieder überfüllt ist. Also, ja.
Okay, wie war denn jetzt der Weg? Du bist in München losgeflogen und dann?
Über Doha. Doha, das ist im Emirat Katar. Ich glaube, da findet bald irgendwie so eine Fußball-WM oder irgendwie sowas statt. Ja, und dann sind wir nach Bangkok gekommen und Bangkok, natürlich, klar, so eine Riesenmetropole mit irgendwie 9 Millionen Einwohner, also wirklich riesengroß, aber die haben inzwischen zumindest für mich ausreichend relativ gutes öffentliches Nahverkehrssystem, sodass man sich da nicht sofort, wenn man dort zum ersten Mal ist, mit Rikscha, nee, nicht Rikscha, Mann, ich hab's inzwischen wieder vergessen, ich war dort, mit den Motorrädern da hinten, wo man sich draufsetzen kann, rumfahren muss. Und ich war auch nicht wirklich lang dort. Ich habe meinen Reisepartner Jakob dann getroffen im Bahnhof von Bangkok. Ich bin dort relativ gut hingekommen. Und das war dann definitiv das pure Leben. Der Bahnhof, der sah irgendwie so, ach, einfach so in den, ich glaube, würde sagen, in den 70er, 80er Jahren stehen geblieben aus. Es gab zwar Kaffee und es gab irgendwie so ein bisschen WLAN, aber alles so ein bisschen runtergekommen. Man konnte dann duschen für 20 Cent.
Im Bahnhof,
ja.
Okay.
Weil ich glaube, die Leute warteten da ziemlich lang und da gingen immer so ein paar Züge, gingen da weg. Ich konnte tatsächlich, ich war echt überrascht, schon vorab mit der Kreditkarte online das Ding buchen. Das hat wunderbar funktioniert, mein Ticket ausdrucken. Aber der Zug selber, wir haben dann einen Nachtzug in den Norden genommen. Der war dann, es war spannend. Das war dann wirklich so, wie man sich das vorgestellt hat. Alles ein bisschen ausgesessen, alles ein bisschen runtergekommen. Da sind sie dann mit Papaya, mit Chili-Soße durch den Zug gelaufen und so weiter. Das war dann grandios. Nachtzug, da ist man dann richtig angekommen dort, ja.
Und dann seid ihr mit dem Zug nach Laos gefahren?
Nur nach Chiang Mai im Norden, weil Laos ist tatsächlich, also inzwischen hat es, glaube ich, 3 Kilometer Schiene. Aber als Binnenland ist Laos so ein bisschen zweigeteilt. Im Norden ist es sehr, sehr stark relativ hochliegend und relativ viel Dschungel und im Süden ist es dann eher etwas niedriger und aber auch vergleichsweise heiß und da sind die Franzosen schon in 50er Jahren dran gescheitert, irgendwie eine Bahnstrecke zu bauen. Also Laos ist eines der ganz wenigen Länder, in dem eigentlich kein Schienenverkehr stattfindet. Es gibt Planungen mit China, Schnellverkehrsverbindungen zu bauen und so weiter, aber man fährt eigentlich immer Bus. Das ist das einzige richtige Transportmittel dort.
Dann klären wir doch erstmal ein paar Facts zu dem Land überhaupt. Wie viele Einwohner hat es denn?
Verdammt wenige. Also absolut als auch relativ. Es sind ein bisschen mehr als 6 Millionen. Die sich auf, ich weiß nicht wie viel Quadratkilometer verteilen, aber es sind 27 Einwohner pro Quadratkilometer. Also es sind relativ wenige und es sind vor allem verdammt junge Einwohner. Ich habe die Zahlen nicht mehr im Kopf, aber ich glaube die Hälfte aller Laoten ist unter 20, ja. Die Hälfte der Laoten. Das bedeutet, wenn man sich das überlegt, die meisten sind Kinder. Kinder everywhere. Du kommst dorthin und Kinder treten ganz selten alleine auf. Dann sind sie nämlich meistens noch auf dem Rücken der Mutter oder liegen irgendwo rum. Aber ansonsten hast du mindestens 5, wenn nicht 10 bis 15 Kinder, die gemeinsam spielen, die gemeinsam aus der Schule kommen, in die Schule fahren. Wie auch immer, überall Kinder. Also es ist ein extrem junges Land.
Kannst du es von der Fläche her abschätzen im Vergleich zu Deutschland?
Kleiner. Also rein flächenmäßig. Allerdings ist es sehr, sehr lang. Also es ist vom Norden von China bis runter nach Kambodscha sind das, ich müsste es nochmal nachgucken. Aber zum Beispiel, wir können einfach mal den Mekong nehmen, also der lange Fluss, der auf der linken Seite sozusagen entlang fließt, teilweise durchs Land, teilweise nicht. Das sind beinahe 1900 Kilometer, die der Fluss da entlang fließt. Also ich würde mal sagen, so 1500 Kilometer ist das Land schon von oben bis nach unten lang, so rein Luftlinie. Ziemlich lang, man legt dadurch auch ziemlich große Strecken zurück, wenn man dann unterwegs ist.
Kannst du hast eben schon mal gesagt, dass die Mentalität auf jeden Fall eine andere ist als hier, ist auch sinnvoll, ist ja auch ein ganz schönes Stück weit weg. Wie ist denn das Leben dort? Kann man das...
Es ist interessant, wenn man dort als Europäer hinkommt, seinen Tag im iPhone durchtaktet, ständig erreichbar ist, man ständig irgendwie im Internet rumsurft und dort ankommt und auf eine Lebenseinstellung trifft, die man, wenn man zynisch sein will, als faul bezeichnet oder bezeichnen kann, man selber aber doch recht schnell davon erfasst wird. Also ich glaube, das größte Lebensmotto der Laoten ist, was ich nicht heute mache, das mache ich morgen. Und das betreiben sie jeden Tag so. Und Essen steht an erster Stelle des Lebensinhalts. und Feste feiern. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Die Lebensqualität dort, meiner Meinung nach, ist deutlich höher als in europäischen Ländern. Nicht aufgrund von materiellen Standards, sondern einfach, weil alles sehr, sehr relaxed angegangen wird. Das ändert sich momentan. Aber man trifft auf unheimlich freundliche, zurückhaltende Menschen, die einfach einen Tag vor sich hin machen. Ich glaube, da ist einfach so dieses Gewinn- und Profitstreben einfach noch nicht so vorhanden, sondern die lassen es einfach relativ relaxed angehen. Ach ja, wenn wir es heute nicht machen, dann machen wir es morgen, und sind dabei aber absolut freundlich und haben auch da überhaupt kein Problem damit irgendwie, dass man einfach alles so ein bisschen langsamer angehen lässt. Und das greift sehr, sehr schnell auf einen über. Also man denkt sich dann auch so, ja, muss ich jetzt schon zum Bus hetzen? Ach, der ist ja wahrscheinlich eh eine halbe Stunde zu spät. Ja, okay, dann kann man ja dann losschauen und so weiter. Wobei die Touristenführer selber sagen, sie sind glücklich über pünktliche Touristen, weil wenn die alle so unpünktlich wären wie die Laoten, dann können sie ihre Geschäfte bald zumachen, weil sie mit Terminen überhaupt nicht mehr planen müssen.
Und weil wir einigermaßen pünktlich sein wollen und nicht zu lange sprechen, würde ich vorschlagen, wir hören nochmal einen Titel.
Ja, ich würde vorschlagen, ich bin ja auch selber gerne mal Plattformmoderator. Wir haben jetzt halb, ich habe schon wieder ziemlich viel gequatscht. Wir hören jetzt einen längeren Titel von DJ DSL. Den habe ich gehört sehr gerne, zum Beispiel, wenn der Flieger dann durch die dunkle Nacht fliegt oder so. Happy Bear nennt sich der Titel, habe ich auf einem Mixtape gefunden, und das basiert auf diesem Melodienlauf von diesem legendären Titel Popcorn.
Ihr hört Radio Free FM, die Plattform. Bei mir zu Gast ist Fabiano, und er hat eine Reise unternommen, das habe ich eben schon mal gesagt, aber er hat tatsächlich eine Reise unternommen, und zwar ist er in Richtung Laos aufgebrochen, in Thailand dann in den Zug gestiegen, in den Norden gefahren. Und wie seid ihr dann nach Laos selbst gekommen?
Dann haben wir zum ersten Mal thailändische Busse fahren dürfen, und die sind wirklich grandios im Vergleich zu laotischen Bussen. Also wirklich grandios, weil einfach funktionierende, gute Busse, in dem jeder seinen Sitzplatz hat, in dem man nicht in der Mitte sitzen muss auf Plastikschemeln. Und sind dann dort nach Hue Sai gefahren. Hue Sai, das ist so ziemlich im Norden, gilt so für viele der Einstiegspunkt. Denn wie gerade vorhin schon erwähnt, Laos ist so langgezogen, oben so ein bisschen größer mit der Hochebene und dann so eine lange Tiefebene, die bis runter nach Vietnam geht. Und man kann entweder unten anfangen, wenn man aus Kambodscha kommt, und hochfahren. Oder man fährt eben von oben so eine typische Route runter, so Hue Sai, dann setzt man sich in einen Boden, fährt auf Mekong 2 Tage entlang, dann ist man in dieser UNESCO-Weltkulturerbe-Stadt Luang Prabang, da sind dann ohne Ende Mönche, ohne Ende Touristen, ohne Ende Guesthouses, aber auch wunderbar zum Entspannen. Dann fährt man häufig nach Wang Vieng, wenn man etwas jünger ist, um sich zu betrinken. Vientiane ist da so eine Sache. Dann kommen so eine Tonebene mit Tonkrügen, von denen keiner genau weiß, woher es kommt. Und dann fängt so der schmale Teil von Laos an. Also wir sind jetzt ungefähr in der Hälfte von dem Land. Und dann passiert da nicht mehr so viel. Das ist auch nicht so interessant, sondern dann kann man da eben runter. So ein paar Städte bieten sich dann auf dem Weg noch an, zum Klettern zum Beispiel. Man kann eine Motorroller-Tour machen, was wir gemacht haben. Ich saß noch nie auf dem Motorroller, aber 100 mit dem Motorroller fahren, das ist wunderbar. Ich werde bei Gelegenheit mal meinen Motorführerschein machen.
Und dann kriegt man dann auch ohne Führerschein, oder?
Das ist absolut überhaupt kein Problem. Das haben wir tatsächlich in der ersten Stadt, in der wir wirklich in Laos waren, dann auch gemacht. Ja, wie gesagt, also wir sind dann dort eingereist. Das war halt wirklich schon mal so auf der einen Seite noch die thailändische Grenze und auf der anderen Seite auf einmal Laos. Man überquert die Grenze im Boot und es gibt keine wirkliche Grenzkontrolle oder sowas, sondern wenn man schnell ist, kann man da einfach durchlaufen. Also man muss wirklich darauf achten, dass man beim Visa-Point vorbeigeht und dass man das dann bekommt und so weiter, weil sonst läuft man einfach vorbei. Ist halt so. Dann gibt es eben das kleine Hue Sai, und dort fahren die meisten Leute eben klassischerweise mit dem Langboot los. Da hatten wir jetzt eigentlich Lust drauf, haben wir gesagt, machen wir später, weil es wohl schon relativ wenig Wasser gewesen sein muss. Und je nachdem, wie die Boote dann drauf sind, sitzen wir halt mit einem Haufen Touristen in so einem Boot drin. Hatten wir nicht so Lust drauf. Wir haben uns dann für 6 Euro ein Ticket geholt über die beste Motorradstrecke überhaupt. Also da war nichts los. In Laos fahren so gut wie keine Autos. einfach durch den Norden des Landes nach Luang Namtha. Ich glaube, jeder Motorradfahrer hätte da eine wahre Freude gehabt. Die war nämlich wirklich richtig gut asphaltiert, die Strecke. Und sind dann nach Luang Namtha, so ein mehr oder weniger ein Dorf, so ein kleinen Night Market, gab es da ein paar Guesthouses, weil da gab es vor allem nur so Ecotourism in die Conservation Parks, in die Landnationalparks. Und dann war dort, und das war schon so ein bisschen ernüchternd, weil es war einfach so irgendwie so ein Dorf halt, mehr oder weniger staubige Straßen, haben zwar überall ein bisschen rumgebaut, aber naja, wie dem auch sei, wir hatten da unseren Spaß, haben da unseren Reisekollegen Lukas dann getroffen, den haben wir da irgendwie zufälligerweise getroffen beim Papayasalatessen, nee, beim Nudelsuppenessen. Man isst dort den ganzen Tag Nudelsuppen, das ist wirklich gut. Also über Essen müssen wir uns gleich nochmal ein bisschen unterhalten. Wir haben den ganzen Tag Nudelsuppen gegessen, bis ich irgendwann keine Lust mehr drauf hatte.
Wird das nicht langweilig nach ein paar Tagen?
Also langweilig wird es beim Essen definitiv nicht, aber ich hatte einfach keinen Bock mehr irgendwie. Ich hatte dann ein, zwei Mal Nudelsuppen und dann, am Tag, und das hat dann einfach gereicht. Aber es ist einfach so Grundnahrungsmittel. 1 Euro eine Nudelsuppe, 10.000 Kip, also es ist 1 Euro. Haut man sich so einen Haufen Gemüse rein, hat verschiedene Sorten von Nudeln, von denen man mal auswählen kann, ist an sich absolut okay. Legitimes Grundnahrungsmittel dort.
Das heißt, so eine Art Subway für Nudelsuppen?
Definitiv, also sehr, sehr viel von dem Essen findet dort auch auf Straßen statt. Sehr, sehr viele Laoten auch essen auf Straßen, in Straßengarküchen, da gibt es dann alles Mögliche. Und das ist deutlich vielfältiger als das, was man hier so findet. Man bekommt grandios frisch zubereiteten Papayasalat, kann dann auch sagen, wie viel Chilis reinkommen sollen, man kriegt irgendwelche Fried Bananas, die wirklich extrem süße Bananen in Teigmantel, grandiose Sache. Natürlich diese ganzen Nudelgerichte, Reisgerichte gibt's und so weiter. Also man kann sich da echt einen ganzen Tag für sehr, sehr günstige Preise, das muss man echt sagen, auf der Straße durchfressen, wenn man das so ausdrücken will.
Was war dein Highlight beim Essen?
Mein Highlight beim Essen? Boah, also wir haben einmal uns den absoluten Luxus gegönnt, für 10 Euro zu essen in einer Eco-Lodge. Da haben wir eine Fahrradtour gemacht und das war dann tatsächlich dann mehr oder weniger ein 3-Gänge-Menü oder sowas. Da hat man dann vorher einen Salat bekommen, der häufig auch sehr scharf angerichtet wird, und dann gibt's Lab, das ist so rohes Fleisch dort, dann verschiedenstes frisch gedünstetes Gemüse, aber nicht so dieses typisch deutsche weich gedünstete Gemüse, sondern es war auch richtig knackig, irgendwie Brokkoli mit dabei und Bambussprossen und so weiter. Und dann noch eine Nachspeise dazu, und wir hatten halt für 10 Euro gegessen und es war grandios gut. Aber ich kann es gar nicht mehr genau so sagen, weil wir jeden Tag irgendwas anderes gegessen haben. Also wir haben uns wirklich bemüht, so lange zu essen, bis uns schlecht wurde.
Gibt es Brot? Das ist ja immer die Sache, wenn Deutsche irgendwo hinfahren, dann verzweifeln sie daran, dass es kein Brot gibt, das wie Brot aussieht und schmeckt. Wie ist das in Laos?
Ich hatte es auf jeden Fall im Laufe der Sendung schon erwähnt, Laos war mal Teil der französischen Kolonien. Und es gibt überall Baguette. Also es haben die sehr, sehr gut in ihre Küche integriert. Man kriegt überall Sandwiches und so weiter. Es ist aber nicht dieses typische Brot hier wie hier. Ich habe noch eine Weile tatsächlich so ein bisschen das typisch deutsche Frühstück vermisst, weil manche Sachen mir dann so ein bisschen auf den Magen geschlagen sind. Aber das normale Brot gibt's dann nur in den Großstädten bei der Scandinavian Bakery oder sowas. Da kriegt man dann zumindest für einen Großteil der Weltbevölkerung gutes Brot. Hier Aufgewachsener würde ich dann das als durchschnittliches Brot bezeichnen. Aber wie dem auch sei, man ist glücklich, dass man mal wieder Brot bekommt.
Dann würde ich vorschlagen, hören wir nochmal einen Titel und danach unterhalten wir uns nochmal über deine Reise-Highlights. Wir schaffen es jetzt wahrscheinlich nicht mehr, auf alle Städte einzugehen, in denen ihr wart.
Ist, glaube ich, auch nicht wirklich notwendig. Wir hören ein bisschen Big Fox, das ist eine hübsche junge Frau, deren Album hatte ich dabei, habe nicht wirklich reingehört, aber so nebenbei ist es ganz gut, Big Fox.
Wenn man zu Gast in einem Land ist und Tourist dort ist, dann hat das, je nachdem wie viele Touristen kommen, auch Auswirkungen auf die Menschen, die dort wohnen. Wie war das denn? Du hast zum Einstieg schon ein bisschen gesagt, dass es wesentlich mehr geworden ist und dass von Jahr zu Jahr mehr Touristen kommen. Wie hast du das denn wahrgenommen? Wie wirkt das auf die Bevölkerung?
Erstaunlich wenig, meiner Meinung nach. Also die Bevölkerung hat sich inzwischen schon sehr gut arrangiert mit den Touristen, so hatte ich zumindest den Eindruck. Außer sie schlagen zu extrem über die Stränge, wie zum Beispiel in Wang Vieng, in dem sich dann die Leute die buddhistische Kultur absolut missachten, indem sie irgendwie oberkörperfrei besoffen durch die Stadt laufen. Das hat dann aber auch die Stadtverwaltung dort recht schnell unterbunden. Ansonsten, glaube ich, haben sie sich recht gut arrangiert. Die haben diese einfach so halb in ihr Leben integriert. Sie machen einfach so weiter wie bisher, bloß dass da Touristen da sind, denen man auch was verkaufen kann. Es sind die gleichen Stände, man hat halt vielleicht ein bisschen was anderes dann noch da, hat dann ab und zu mal eine Coke Light da, damit sie dann glücklich sind, dass sie nicht nur die örtlichen Getränke trinken müssen. Und man macht ein Restaurant auf. Aber ansonsten, glaube ich, geht das Leben dort genauso weiter wie bisher auch. Aber man muss natürlich sagen, in den großen Städten und so weiter sieht man schon, wie sich die Infrastruktur verändert, wie zum Beispiel in Luang Prabang, diese UNESCO-Weltkulturstadt. Das ist so eine Halbinsel, da sind ein Haufen Klöster drauf und man merkt aber so zwischendrin, da werden jetzt gerade noch so die letzten Baugrundstücke, wo bisher Familien gelebt haben, umgebaut zu Guesthouses, die dann meistens schon eine etwas gehobenere Preisklasse sind.
Gibt es Slums?
Nein.
Wie ist es mit Armut allgemein?
Also Laos ist kein reiches Land. Ich weiß nicht genau, ob das die aktuelle Zahl ist, die ich weiß. Ich hatte da mal irgendwas im Hinterkopf von $30 pro Tag, pro Monat, pro Kopf Einkommen. Wobei man bedenken muss, die Hälfte der Bevölkerung sind eigentlich Kinder, die einfach kein Bruttoinlandsprodukt beitragen. Das Land ist extrem stark landwirtschaftlich geprägt. Über die Hälfte der Bevölkerung arbeitet in der Landwirtschaft. Es gibt sehr, sehr wenig diese Urbanisierung, wie sie in Afrika zum Beispiel zum großen Problem ist, in dem so Megacities entstehen. Das ist in Laos noch überhaupt nicht der Fall. Es wird wahrscheinlich irgendwann mal der Fall sein, weil sich dann die ganzen Kinder denken, was will ich denn jetzt auf der Landwirtschaft? Beziehungsweise wir können gar nicht so viele Wälder roden, dass wir genügend Platz haben, um für jeden sein eigenes kleines Feld für den Reis herrichten zu können. Aber durch diese landwirtschaftlich geprägte Bevölkerungsstruktur ist es eigentlich, sieht man keinen offensichtlichen Armut im Sinne von, dass es den Leuten, dass sie obdachlos sind oder so. Aber man sieht natürlich, wenn man auf dem Land mit dem Fahrrad unterwegs ist, alles von extrem einfachen Bambushütten bis hin zu den gerade gebauten Steinhäusern. Da sieht man dann, okay, der ist so ein bisschen Geld gekommen. Aber so offensive Armut hat man eigentlich nicht gesehen.
Würdest du sagen, dass es dann ein sicheres Reiseland ist?
Ja, absolut. Also ich glaube, wenn Laos kein sicheres Reiseland ist, dann... Ich war letztes Jahr in Syrien. Das war definitiv das sicherste Reiseland, was ich jemals erlebt habe, solange bis Assad angefangen hat, auf seine eigenen Leute zu schießen. Weil dort war eine Geheimpolizei, da hat dir niemand irgendwas geklaut. In Laos ist das eigentlich auch der Fall, was aber eher mit der Mentalität der Leute da zusammenhängt, die einfach wissen zwar, dass sie nicht so viel Geld haben, aber es kommt so gut wie keine Kriminalität vor. Klar, irgendwo versuchen sie dich mal ein bisschen abzuziehen und so weiter, aber es sind aber diese typisch touristischen Dinge. Aber Raubüberfälle und so weiter kommen dort seit mehreren Jahren nicht mehr vor, obwohl es teilweise konkurrierende Bevölkerungsstrukturen da gibt. Ich glaube, man hat sich einfach inzwischen gesehen, okay, der Tourismus, die bringen einfach zu viel Devisen rein, als dass wir da irgendwie querschießen sollten.
Wenn man als Tourist in ein Land fährt, dann kann man das auch einfach als Tourist wahrnehmen und Tourist sein, so viel man möchte. Ohne direkt was vom Land selbst mitzubekommen. Seid ihr denn mal in Kontakt gekommen mit der Bevölkerung?
Das ist gar nicht so einfach. Das ist gar nicht so einfach, was teilweise eben ein sprachliches Problem, Barriere darstellt. Also sie freuen sich absolut, wenn man eben die Grundlagen der Sprache ein bisschen lernt, aber es ist halt was vollkommen anderes von der Sprache. Ansonsten merkt man einfach, es ist ein kommunistisches Land. Die Regierung sagt es nicht offen, aber die Bildung ist jetzt nicht so spektakulär hoch und dementsprechend sprechen zwar viele Grundlagen von Englisch, aber nicht wirklich, um eine ausführliche Konversation zu führen. Und man kommt meistens in den Kontakt auch dadurch, dass sie sehr, sehr zurückhaltendes Volk sind und nicht auf einen zukommen und einen ausfragen, woher man kommt, relativ schwer in Kontakt, meiner Erfahrung jetzt nach. Es mag vielleicht bei jemand anders sein, aber also bei uns war es definitiv so, wir hatten da jetzt relativ wenig Kontakt, außer in diesen touristischen Sachen eben, weil man irgendwas eingekauft hat und so weiter. Man hat immer so ein bisschen den Eindruck, es sind so zwei Pole, die so, zwei Atome, die so außen rum umeinander fliegen und nur um Geschäfte zu machen, sind sie dann irgendwie so zusammengestoßen. Das war irgendwie so mein Eindruck hinterher.
Was war denn dein persönliches Reisehighlight?
Mein persönliches Reisehighlight. Eigentlich die Reise an sich, weil es einfach was vollkommen anderes war, als das, was ich bisher von meinen Reisen erlebt habe hier in Europa. Aber natürlich grandios zum Beispiel das Motorrollerfahren. 4 Tage irgendwie 300 Kilometer mit Motorrollern runterzuhauen über irgendwelche Pisten, die sich definitiv nicht mehr Pisten nennen dürfen. Durch irgendwelche Naturschutzparks zu fahren, irgendwelche Riesenlaster zu sehen, die irgendwelche tropischen Stämme drauf geladen haben. Ein Bild, was ich mir wahrscheinlich immer eingeprägt bleiben sein wird, war die ambulante Versorgung dort von Leuten. Ich glaube, die kamen gerade vom Krankenhaus. Das war dann so ein Roller, der auf so einer Schotterpiste gefahren ist und hinten drauf saß eine ältere Frau, ihr Sohn wahrscheinlich oder so, ist gefahren und sie hatte noch den Tropf vom Krankenhaus mit dabei, aber es war nicht irgendwie an so einem Metallstab, wie man es hier erwarten würde, sondern sie hat ihn an einem Bambusstab befestigt. Also sie selber hielt den Tropf, der dann in ihrem Arm die Nadel drin steckte und wurde dann auf dem Motorroller nach Hause gefahren. Es sind so Bilder, ich glaube, die gehen einem nicht mehr wirklich aus dem Kopf. Aber es gab natürlich auch touristisch geprägte Bilder, von denen ich einfach dachte so, okay, das ist Tourismus hier, interessant.
Ja, du hast eine spannende Sache erzählt im Vorgespräch. Du warst zum Beispiel auch mit Elefanten baden und es gab eine Stadt, in der dann nachts alle europäischen Touristen in eine Bowlingbahn gekarrt wurden und sich dort weiter betrunken haben. All solche Dinge würden wahrscheinlich noch Stoff für eine zweite Sendung
Das kann ich noch kurz erwähnen. Ja, es ist definitiv, also da manchmal diese Auswüchse vom Tourismus sein, vom Tourist sein, sind dann schon immens. Also das war in Luang Prabang, das gab es aber auch noch in anderen Städten. In Luang Prabang gab es am Abend immer Utopia, da sind alle Backpacker hingegangen. Das war eine so ein bisschen auf europäisch gemacht, eine Bar. Man hatte dann da so alte Bombenhüllen und so weiter. Man konnte dann auf so einen Fluss gucken. Man hat dort Cocktails getrunken, die zwar für laotische Verhältnisse extrem teuer sind, aber für andere Verhältnisse günstig. Man hatte dort englisch sprechende Bedienungen und so weiter. Aber die Bar musste immer um 12 Uhr dicht machen. Ja. Um 11:30 haben sie alle rausgeschmissen. Und dann wurde man von den Tuk-Tuk-Fahrern eingesammelt und ist dann für 50 Cent oder so schon gut angetrunken in eine Bowlingbahn gefahren. Die Tuk-Tuk-Fahrer konnten dann immer Bowling, Bowling, Bowling sagen und dann haben sie dich dorthin gefahren. Und dann ging es eigentlich nicht mehr wirklich ums Bowlen, sondern dort hat man sich dann bis 2, 3 Uhr nachts irgendwie mit ein paar Bier lau vergnügt und hat dann gut angetrunken, barfuß auf der Bowlingbahn vor einem chinesischen Bergpanorama stehend, die Kugeln irgendwo versucht Richtung Bowling-Kegel da zu schießen. Also extrem schräg und sowas gab es da des Öfteren. Es waren so Auswüchse, die ich nicht ganz erwartet hatte, indem ich auch etwas irritiert war, muss ich schon sagen.
Das hört sich gruselig an. Ich würde sagen, ein letztes Musikstück, auch wenn wir noch genug Stoff hätten, um einfach zu überziehen. Ihr hört Radio Free FM in der letzten knappen Stunde. In der Plattform war Fabiano zu Gast. Er war für knapp einen Monat in Laos unterwegs. Und jetzt nochmal abschließend. Hat sich die Reise für dich gelohnt? Würdest du nochmal hinfahren? Und trotz der anderen Erwartungen, die du am Anfang hattest, weniger touristisch und so weiter und so fort, würdest du nochmal hinfahren?
Also Laos hat sich definitiv gelohnt. Andere Erwartungen, als die dann erfüllt wurden, war einfach so. Ich würde persönlich jetzt nicht unbedingt sofort wieder hinfahren, da das Land jetzt, wenn man so ein paar Sachen ausprobiert hat, nicht so viel Neues bietet. Man kann eben immer diese Dschungeltracks machen, man kann dort einen Kochkurs machen, man kann ein bisschen auf dem Langboot fahren, man kann ein bisschen rumliegen und Fahrrad fahren. Ansonsten bietet das Land nicht so viel und vor allem kulturell ist es dann doch eher spärlich ausgestattet, das Land.
Würdest du es weiterempfehlen? Und wem würdest du es empfehlen?
Also ich würde das Land auf jeden Fall weiterempfehlen. Das Land ist geeignet für Rucksacktouristen definitiv. Es ist einfach günstig, man kommt dort. Also wir haben gut gelebt, wir haben ungefähr 25 Euro am Tag ausgegeben, 20 Euro je nachdem. Ich würde es nicht empfehlen für Familien mit extrem jungen Kindern. Das kann dann doch sehr anstrengend werden, vor allem wenn es dann ziemlich heiß ist und man muss einfach sagen, hygienische Bedingungen und so weiter sind nicht allzu gut. Da lieber Thailand. Wem ich es empfehlen würde, ja, wie gesagt, Rucksacktouristen, junge Menschen, die auf Thailand jetzt nicht mehr so viel Lust haben und auch nicht nur am Strand rumliegen wollen. Ich persönlich würde eher nach Birma gehen. Birma ist momentan in einer großen Aufbruchstimmung. Da ist zum ersten Mal Suu Kyi als Teil der Oppositionspartei dann in der Regierung beziehungsweise im Parlament vertreten. Dort gibt es aber relativ wenig touristische Infrastruktur und die Leute sind hungrig drauf, dass sie Input vom Ausland bekommen. Ich würde echt eher nach Birma fahren, aber das ist dann wirklich eine Abenteuerreise.
Soweit, so gut. Was heißt auf Wiedersehen oder Tschüss auf Laotisch?
Sabaidi.
Das ist doch das Gleiche, was ich am Anfang gesagt habe.
Ja.
Okay, Sabaidi. Sabaidi, Fabiano. Schön, dass du da warst. Wir kommen zum Ende. Ich verabschiede mich.
Ja, vielen Dank für die Stunde. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Nachmittag. Vielen Dank, Almut.
Auf Wiederhören.
Ciao, ciao.